Interviewhelden. Der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber. Mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Und ich bin nicht alleine heute, sondern umgeben von einer ganzen Menge von Tieren. Man hört sie vielleicht im Hintergrund. Hunde bellen, Gänse. Was machen Gänse? Quaken oder so. Ich stehe mitten in Hamburg am Stadtparksee, weil das heute eine ganz außergewöhnliche Episode ist. Sie ist außerhalb meines normalen Redaktionsplans und das hat einen sehr guten Grund. Wenn diese Episode rauskommt, ist heute Samstag, der 14. März und das ist ja eher ungewöhnlich für meinen Podcast, der kommt ja immer am Freitag raus. Gestern gab es auch schon eine Folge, ich würde sagen, es ist eher so eine Mini-Folge und solltest du sie noch nicht gehört haben, empfehle ich sie dir auf jeden Fall anzuhören, weil diese gestrige Mini-Folge ein bisschen erklärt oder ein bisschen die Hintergründe erklärt, was ich heute hier mache. Denn heute, am 14. März bis zum 20. März, findet eine Aktionswoche, eine Podcast-Aktionswoche statt. Und zwar in, ich glaube, über 60 Ländern. Und insgesamt nehmen über 2500 Podcasts daran teil. Unter anderem einer, die Interviewhelden. Das ist der sogenannte Podcast-Ton. Und in dieser Aktionswoche geht es darum, eben das normale Podcast-Business zu verlassen und eine Folge einer gemeinnützigen Organisation zu widmen, könnte man sagen. Man kann eine Solo-Folge drüber machen oder man kann ein Interview machen, um diese gemeinnützige Organisation einfach mal vorzustellen, um ihr eine Bühne zu geben, die sie ja ganz häufig nicht haben. Es gibt so viele tolle gemeinnützige Organisationen in Deutschland, die aber nicht die Möglichkeit haben, Marketing zu machen oder besonders stark in der PR- und Öffentlichkeitsarbeit sind. Das heißt, viele Menschen kriegen gar nicht mit, was sie Tolles machen. Und deswegen gibt es den Podcast-Ton und der ist, glaube ich, mittlerweile im vierten Jahr und deswegen nehmen so viele Podcasts daran teil. Wenn du aufmerksam Podcast hörst in dieser Woche, dann wirst du hoffentlich noch ganz viele andere KollegInnen von mir entdecken, die genau das Gleiche machen. Und deswegen widme ich heute meinen Podcast einer gemeinnützigen Gesellschaft aus Hamburg mit dem wunderbaren Namen Welcoming Out. Und in dem Namen Welcoming Out steckt ja schon die eigentliche Botschaft und Geschichte dieser Initiative drin, die übrigens gar nicht so weit von dem Stadtparksee in Hamburg ihre Zentrale hat. Und dort treffe ich jetzt gleich Vanessa Lamm und Markus Hoppe. Beide sind GründerInnen und sind in der Geschäftsführung von Welcoming Out. Und wir reden über ihre Botschaften, über ihre tägliche Arbeit, über ihre große Vision, über gesellschaftliche Relevanz und über einen neuen Podcast, den es bald geben wird. Davon habe ich selber erst in den vergangenen Tagen erfahren. Ich habe damit wenig zu tun, ein bisschen habe ich was damit zu tun. Aber das freut mich natürlich sehr, dass es quasi durch Zufall auch noch richtig gut hier in die Interviewhelden passt. Also viel Spaß mit diesem Gespräch. Vanessa und Markus, ist das nicht ein wunderbarer Anlass, der Podcast-Ton, dass wir uns wiedersehen und dass wir die Gelegenheit haben, in dem Podcast-Ton über gemeinnützige Organisationen zu sprechen?
Ja, was soll ich sagen? Die Zuhörenden wissen gar nicht, was für ein wunderschöner Zufall das ist, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich freue mich erstmal total, Markus, nach 4 Jahren. Du hast ganz zu Beginn sozusagen unserer gemeinnützigen Arbeit, wenn man so möchte, uns schon mal unterstützt und geholfen und jetzt 4 Jahre später sitzen wir wieder hier und dürfen zusammen sprechen. Ich freue mich.
Und wir haben sogar ein richtig gemeinsames Thema heute. Darüber reden wir aber später. Markus, wie schön, auch dich wiederzusehen.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich immer, dich zu sehen und auch mit dir zusammen zu arbeiten. Vanessa hat das ja schon gesagt, ist eine Weile her. Wir haben also viel zu erzählen. Und ich sag mal, über Gemeinnützigkeit zu sprechen, ist immer eine gute Sache. Und du kannst es dir vielleicht denken, wir sprechen auch sehr gerne über Welcoming Out. Also von daher passt das sehr gut.
Ich habe ja eben gesagt, dass es so toll ist, dass man mit dem Podcast-Ton der Gemeinnützigkeit eine Sichtbarkeit geht. Und ich glaube, Sichtbarkeit ist eins der allerwichtigsten Themen von euch, von Welcoming Out, oder?
Das stimmt. Es geht bei Welcoming Out darum, etwas zu zeigen. Und das hat natürlich ganz viel mit Sichtbarkeit zu tun. Du hast es da ja auch in dieser wunderbaren Box direkt neben dir. Unsere Buttons und Aufkleber, das Symbol von Welcoming Out, darum dreht sich bei uns alles. Das ist ein Symbol, das Menschen nutzen können, um die eigene Einstellung sichtbar zu machen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, welche Einstellung? Es geht um die eigene Einstellung gegenüber queeren Menschen und zwar die eigene akzeptierende, offene Einstellung. Daher kommt auch der Name Welcoming Out. Das ist ein Wortspiel aus Welcome und Coming Out. Und wer dieses Symbol nutzt, wer es sichtbar macht, der ja lädt nicht geoutete queere Menschen im eigenen Umfeld zum angstfreien Coming Out ein. Er heißt das Coming Out sich selbst gegenüber willkommen, sagt, bei mir kannst du dich ohne Angst vor negativen Reaktionen outen. Von daher ist Sichtbarkeit für uns das A und O.
Und da sind ja so unterschiedliche Ebenen drin, ne? Vanessa, das ist auch die Sichtbarkeit, die ihr selber braucht, um einfach mit dieser Organisation, mit dieser Initiative auch viel sichtbarer in Deutschland zu werden noch, ne?
Also das auf jeden Fall. Unser Ziel ist ja sozusagen, überall sichtbar zu werden. Auf jeden Fall in ganz Deutschland. Gestartet haben wir ja in Hamburg, aber da wollen wir weder bleiben, noch sind wir da geblieben, sondern wir wachsen ja kontinuierlich. Ich finde, ohne zu sehr auf dem Wort gemeinnützig herumreiten zu wollen, aber ich finde auch nochmal das Schöne daran in der Kombination, dass wir es zusammen machen wollen. Also nicht nur wir nützen vielleicht dem Gemeinwohl, wenn man so möchte, sondern wir alle zusammen. Welcoming Out lädt halt ein, etwas zusammen zu machen, zusammen sichtbar zu sein, zusammen zu wirken.
Jetzt haben wir zwei Perspektiven gesehen. Jetzt haben wir die Perspektive von Welcoming Out gesehen. Also ihr müsst sichtbar werden. Dann haben wir gelernt, dass, da reden wir gleich nochmal drüber, Unternehmen oder auch Einzelpersonen sich sichtbar machen, um queeren Personen zu zeigen, ich bin sehr offen dir gegenüber und du kannst dich mir gegenüber so zeigen, wie du bist. Warum sollten denn queere Menschen sich dann auch sichtbar machen?
Also das ist eine wunderbare Frage, die würde ich ein bisschen differenzierter tatsächlich beantworten, weil ob sie sich sichtbar machen oder nicht, das obliegt letztlich ihnen und ihrer Entscheidung, auch ob das sinnvoll ist, ob das sicher ist, das wollen wir gar nicht forcieren. Aber es gibt viele queere Menschen, die sichtbar sein möchten und denen möchten wir es erleichtern. Warum möchten viele queere Menschen sichtbar sein? Weil ein Versteckspiel, was eben mit einem Nicht-Coming-Out einhergeht, super kräftezehrend ist. Du musst immer darauf achten, welche Aspekte von mir kann ich wo zeigen, in welchen Situationen kann ich authentisch agieren, in welchen muss ich mich selber, ich sag's so hart, zensieren. Es geht um beiläufige Sachen. Viele Menschen verstehen immer gar nicht, warum müssen queere Menschen sich eigentlich immer outen. Das hat einfach damit zu tun, dass sie authentisch sie selbst sind. Ja, wenn ich auf der Arbeit beispielsweise als gleichgeschlechtlich liebende Person gefragt werde, was ich am Wochenende gemacht habe und ich habe einen gleichgeschlechtlichen Partner, eine gleichgeschlechtliche Partnerin und möchte einfach ganz authentisch davon erzählen, dass ich mit dieser Person am Strand war, dann ist das ein Coming Out. Ohne dass ich da Coming Out draufschreibe, ich erzähle einfach von meinem Alltag. Und wenn ich mir jetzt überlege, okay, vielleicht kriege ich aber dafür eine Anfeindung oder negative Reaktion, dann lasse ich es vielleicht, weil ich das nicht möchte.
Oder ich weiß gar nicht, wie die Menschen überhaupt reagieren. Also es muss sozusagen gar nicht das Negative sein, kann ja sozusagen auch die Ahnungslosigkeit sein. Und das finde ich einen total wichtigen Punkt. Wir alle drei sind in der Situation, dass wir diese Situation gut kennen. Und ich selber kann auch von mir und meinem Leben sagen, dass ich natürlich in Situationen, wo ich nicht sicher bin, wie mein Gegenüber reagiert, vorsichtig kommuniziere und vorsichtig bin und mir sehr wohl überlege, ob ich sage, ich war am Wochenende mit meinem Freund Eis essen oder ob ich einfach nur sage, oh, war ein schönes Wochenende und dann irgendwie das Thema wechsle. Und ich meine, das ist ja, wie traurig ist es, dass man sich selber dahin bringt, dann einfach das Thema zu wechseln und da eben so nicht drüber spricht. Wir gehen dann auch gleich tiefer rein. Markus, ihr habt eine sehr prominente Schirmherrin, die habt ihr schon immer gehabt. Wer unterstützt euch ganz vorne vor?
Ja, wir sind ja hier noch mit Wurzeln in Hamburg, deswegen gibt es einen starken Hamburg-Bezug. Wir werden unterstützt aus der Politik von unserer Gleichstellungssenatorin Mariam Blumenthal, die da auch sehr engagiert ist und wir freuen uns sehr über die tatkräftige Unterstützung. Sie ist sowieso eine sehr laute Stimme, eine sehr starke Stimme, wenn es um Gleichstellung geht, nicht nur im queeren Kontext. Ich bewundere das sehr, was sie da immer auch an Beiträgen auch bei Social Media absetzt und das ist einfach toll, dass sie uns da unterstützt.
Und Vanessa, wenn man sich bei euch auf der Homepage umschaut, dann findet man eine Fotogalerie mit Gesichtern, die wir alle kennen. Unter anderem habe ich gesehen, dass Habe Kerkeling zum Beispiel dabei ist. Das sind eure Allies, die euch unterstützen?
Also im Prinzip sind es sicher auch Allies auf eine gewisse Art und Weise, aber kommen wir vielleicht auch nochmal zu sprechen auf dieses Ally Award. Erstmal wichtig sind sozusagen Testimonials, die uns unterstützen, die vielleicht ein bisschen bekannteres Gesicht haben
als Markus. Wer ist alles dabei?
Markus und ich.
Nicht nur Habe Kerkeling.
Genau, nicht nur Habe Kerkeling. Max Rogal zum Beispiel, Katharina Fegebank, unsere zweite Bürgermeisterin, wenn man nochmal lokal geht.
Schauspieler, Yannick Schümann oder Maximilian Mund, aber auch aus dem Influencer-Kontext noch viele wie Can2Go oder Jazz. Max Rogel hattest du schon genannt, Kostas Kind, der selbsternannte Queer Content King, also viele, viele, ja, auch Menschen, die gerade von der jüngeren Zielgruppe sehr gut gekannt werden.
Und eben nicht nur queere Persönlichkeiten, auch queere Persönlichkeiten, aber es bildet sozusagen die komplette Bandbreite der Gesellschaft auch ab. Und das, glaube ich, euch auch so wichtig, ne, dass ihr wirklich mit allen dort in den Dialog geht und mit allen zusammenarbeitet.
Auf jeden Fall. Wir richten uns natürlich mit unserem Symbol vor allen Dingen auch an nicht queere Menschen. Also um nochmal dieses Wort Ally zu bemühen. Ja, ich würde das immer als verbündet oder verbündete Person übersetzen. Also das Symbol von Welcoming Out kann erstmal jede Person selbst nutzen, die sagt, ich habe diese akzeptierende Einstellung. Das heißt, natürlich können es auch queere Menschen nutzen. Für uns ist wichtig, dass authentisch diese Botschaft, die gesendet wird, eben auch flankiert wird von einer offenen Einstellung. Aber unsere ganze Marketingarbeit, unsere Bekanntmachung richtet sich vor allen Dingen eben an nicht queere Menschen, weil das diejenigen sind, die besonders großen Impact auch haben. Das sind häufig Menschen, die von sich sagen, ich habe sowieso eine positive Einstellung. Ich verstehe vielleicht auch gar nicht, warum das wichtig ist, das zu zeigen, weil sie immer glauben, dass vieles eigentlich schon gut ist. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass der Schritt, sich verbündet zu zeigen, super niedrigschwellig ist, weil du machst nur etwas sichtbar, was ohnehin schon in dir drin ist. Und diesen kleinen Schritt, den möchten wir sozusagen die Leute gehen lassen und damit letztlich, ja, wie wir sagen, das Coming Out umdrehen, weil der erste Schritt eben vom Umfeld, von den Verbündeten gemacht wird, die proaktiv versuchen, die Angst bei queeren Menschen vor einem Coming Out zu nehmen. Und das ist für sie viel leichter, als dass queere Menschen immer diesen möglicherweise angstbesetzten ersten großen Schritt machen müssen. Deswegen ist es für uns ganz entscheidend, eben die Allies, die Verbündeten hier ins Boot zu holen und ins Tun zu bringen.
Jetzt lass uns das nochmal ganz konkret machen, auf den Unternehmensalltag vielleicht gesprochen, Vanessa. Woran erkenne ich denn als queere Person, dass mein Unternehmen, meine Vorgesetzte, wer auch immer, ein Ally von Welcoming Out ist und ich mich hier authentisch zeigen kann?
Also ich glaube, du sprichst da zwei wichtige Punkte an, die uns vor allen Dingen auch super wichtig sind, die zu trennen. Und zwar, das eine sind sozusagen die Unternehmen, die du angesprochen hast. Bei uns werden sie Patrons of Welcoming Out genannt. Sie unterstützen uns dabei, die Idee bekannt zu machen. Sie unterstützen die Initiative Welcoming Out. So, das ist vielleicht das Erste. Das heißt nicht, das Unternehmen an sich kann sagen oder sagt da durchaus, dass alle, die in dem Unternehmen arbeiten, queer-friendly sind, sondern erstmal nur getrennt davon, sie unterstützen die Initiative, sie wirken mit uns in die Gesellschaft hinein. Davon sozusagen ein Stück weit abgetrennt ist es ja so, dass Markus hat es vorher schon mal gesagt, wir adressieren immer Einzelpersonen direkt, jede einzelne Person, weil nur eine Person an sich kann über ihre eigene Einstellung eine Auskunft geben. Das heißt, woran, wenn ich jetzt in ein Unternehmen kommen würde, würde ich erkennen, ob eine Person zum Beispiel queer-friendly ist oder eben diese offene, akzeptierende Einstellung hat, wäre zum Beispiel, indem sie einen Welcoming-Out-Button trägt, eine Welcoming-Out-Tasse hat, vielleicht auch einfach nur einen Aufkleber auf ihrem Laptop hat, vielleicht selber auch mal darüber spricht. Also in der Frage, so ein Klassiker, wenn man an der Kaffeemaschine steht, von mir aus zum Beispiel, Smalltalk-mäßig, nicht immer nur, jetzt sagen wir mal bei gleichgeschlechtlich, immer nur zu fragen, hast du einen Freund, sondern die Frage zu öffnen, hast du einen Freund oder eine Freundin, wenn es darum geht. Also einfach zu signalisieren, dass man drauf hat, dass Menschen vielleicht nicht nur heteronormativ in dem Fall, also Mann, Frau, Frau, Mann zum Beispiel liebt. Das heißt nochmal zusammengefasst, ganz wichtig, die Unternehmen an sich, ich weiß nicht, ob ein Unternehmen in seiner Gesamtheit sozusagen alle Personen, die darin arbeiten, eine offene und akzeptierende Haltung haben. Darum geht es aber eben auch nicht bei Welcoming Out, sondern es geht darum, dass die Einzelperson in die Lage versetzt wird. Meine Chefin, mein Kollege, die auszubildende Person, je nachdem, das zeigen kann.
Das finde ich eine sehr differenzierte Beschreibung. Finde ich auch ganz toll, dass ihr sozusagen nicht sagt, wenn ein Unternehmen uns unterstützt, dann ist es grundsätzlich queer-friendly, weil das wäre kann man ja nicht sagen. Du sagst, es geht genau ja über jeden einzelnen Menschen. In der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn das häufigste Vorurteil, was ihr in eurer Arbeit in diesem Bereich begegnet? Du hast ja eben schon ein Vorurteil gesagt, nach dem Motto, wieso ist doch schon eigentlich alles gut? Mhm. Was für andere Vorurteile fallen euch ein, die immer wieder irgendwie fallen, wo die AbsenderInnen vielleicht auch keine böse Absicht hinter haben oder gar nicht genau wissen, was sie damit eigentlich anrichten.
Stichwort differenziert, da würde ich direkt das einmal aufgreifen. Also ein Vorurteil ist in meinem Verständnis häufig etwas, was auch eine negative Absicht, Intention irgendwie hat. Man möchte eine gewisse Ablehnung auch zum Ausdruck bringen. Ich glaube, das, worüber ich gerade gesprochen habe, dieses ist doch wahrscheinlich schon alles gut, ist eher stereotypes Denken. Und da gibt es noch ein anderes sehr verbreitetes Stereotyp und beide haben letztlich auch mit dazu beigetragen, dass wir Welcoming Out als Idee so ersonnen haben, nämlich die Annahme, dass ich mit queeren Menschen mutmaßlich deutlich weniger zu tun habe, als es de facto der Fall ist. Also viele Menschen glauben, dass sie kaum queere Menschen kennen, außer diejenigen, die ihr Coming Out hatten. Oder sie glauben, dass sie queere Menschen erkennen können, am Verhalten, am Aussehen und so weiter. Und das ist so häufig nicht möglich. Also natürlich kann man mal einen Glückstreffer haben, dass man sagt, okay, jemand entspricht einem Klischee und ist dann auch tatsächlich schwul oder lesbisch oder so. Aber daraus abzuleiten, ich könnte queere Menschen an der Nasenspitze erkennen, das funktioniert nicht. Das heißt, es gibt sehr viele queere Menschen, die ich nicht als queer lese. Und wenn die nicht ihr Coming Out hatten, dann weiß ich nicht, dass sie da sind, auch wenn sie vielleicht mein beste Freundin oder bester Freund sind.
Wenn du jetzt sagst, wenn sie nicht ihr Coming Out hatten, dann meinst du nicht das eigene persönliche Coming Out, sondern du meinst das Coming Out anderem gegenüber?
Genau, ich meine das äußere Coming Out, das heißt, wenn sie diese Information über ihre eigene Identität nicht mit anderen geteilt haben. Und das heißt, wir haben eigentlich zwei Phänomene, warum Menschen, die von sich sagen, ich habe eine Akzeptanz in mir gegenüber queeren Menschen, selten drüber sprechen. Das eine ist, sie glauben, dass das selbstverständlich ist, dass man ihnen das zuschreibt. So nach dem Motto, es ist doch eh schon alles gut und natürlich kann man mir gegenüber ein Coming-out haben, ist doch selbstverständlich. Das ist so der Klassiker. Ein anderes sehr verbreitetes Phänomen ist, dass Leute sagen, ja, natürlich habe ich eine Akzeptanz da, aber ich thematisiere das nicht, weil es ist nicht notwendig, weil ich kenne ja keine queeren Menschen. Also ob ich es jetzt erzähle oder nicht, ist egal, weil ich kenne sie nicht. So ein Beispiel, wir haben, Vanessa und ich kommen eigentlich aus der Diversity-Trainingsarbeit, das heißt, wir haben Fortbildung gegeben. Und da haben wir häufig auch aus Organisationen gehört, oh, es ist ein spannendes Thema, so eine Fortbildung rund um Queerness, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, aber das betrifft uns gerade nicht. Also auch Jugendeinrichtungen, wo du denkst, ey, ihr schleust hier im Jahr keine Ahnung wie viele 100 Jugendliche durch. Na, rein statistisch müsste jede 10. bis 15. Person queer sein. So, und die sagen, ja, nee, betrifft uns aber nicht. In der Annahme, natürlich, da ist kein Jugendlicher geoutet, also ist das Thema nicht da. Und das ist so auch ein sehr verbreitetes stereotypes Denken, was gar nicht böse gemeint ist, was aber trotzdem eine gewisse Problematik nach sich zieht.
Ich komme jetzt auch mit einer Geschichte zu euch, die ich vor nicht so langer Zeit erlebt habe, in einem Jobkontext. Also ich war sozusagen im Job dabei und dort hieß es, die sollen von mir aus, also die queeren Personen, die sollen von mir aus machen, was sie wollen und leben, wie sie wollen. Ich will ja gar nicht wissen, was bei denen im Schlafzimmer passiert. Ich fand das richtig blöd und habe das auch zum Ausdruck gebracht. Es hat mich nicht verletzt, weil ich, weiß ich nicht, das verletzt mich jetzt nicht mehr vielleicht, weil ich einfach älter und reifer geworden bin. Ich glaube aber, dass es andere Menschen verletzen könnte. Was steckt hinter so einem Satz? Warum ist so ein Satz problematisch? Vanessa.
Also ich glaube, damit bist du oder bringst du ein Beispiel, was so häufig kommt und was uns super wichtig ist. Und zwar nochmal die Trennung von Sexualität und sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität.
Es geht nicht ums Schlafzimmer.
Das Schlafzimmer, wenn wir jetzt einfach mal kurz dabei bleiben, spielt natürlich eine Rolle. Bei ganz vielen, bei uns allen eigentlich. Aber das ist nicht das, worüber wir reden, wenn wir zum Beispiel reden. Oder ich in meinem Fall von meiner Frau. Oder jemand anderes von dem eigenen Mann oder so. Das heißt, dieses Rutschen von, nur weil es sexuelle Orientierung heißt, sofort in das Themengebiet Sexualität, ist einfach falsch und nicht richtig. Und ich glaube, das ist deswegen, das macht es aber so schwierig, auch für viele Menschen darüber zu reden oder sich damit zu beschäftigen, weil sie immer denken, oh Gott, Also so wie du beschreibst, oh Gott, da geht's dann darum, was die im Bett machen. Also jetzt nochmal als Beispiel, ne, wenn ich dir am Kaffeeautomaten, um nochmal dabei zu bleiben, erzähle, dass ich mit meiner Frau am Wochenende am Meer war. Ich glaube nicht, dass wir dann darüber gesprochen haben, was sozusagen im Bett passiert. Und das ist aber ganz vielen Menschen nicht bewusst. Und deswegen ist auch ein Teil unserer Arbeit, Markus hat es gesagt, über bestimmte Lebensumstände aufzuklären. Und dass es ein allumfassendes Persönlichkeitsmerkmal ist. Und dass es nur um ganz häufig um alltägliche Sachen geht, so wie bei allen anderen Menschen auch. Und eben nicht darum, was, sagen wir, hinter verschlossenen Türen passiert.
Vielleicht noch ein weiterer Gedanke an der Stelle. Das hat natürlich auch mit dem Kopfkino der Person zu tun, die das sagt. So, also Vanessa hat es schon richtig gesagt, Sexualität und Sexualorientierung sind nicht das Gleiche. Ja, Sexualität ist wirklich das sexuelle Begehren und das Ausleben davon. Sexuelle Orientierung ist halt, naja, zu wem fühle ich mich generell hingezogen, wen finde ich attraktiv und welche Beziehungsform und auch welcher Alltag leitet sich daraus ab. Und wenn man das mal umdrehen würde, das hilft im Übrigen grundsätzlich fast immer, dann merkt man mal, wie absurd das so ist.
Also
bis 2017 gab es ja noch nicht die Ehe für alle. Das heißt also, Menschen, die einen Ehering klassisch getragen haben, dann konnte man eigentlich die sexuelle Orientierung heraus ableiten. Das ist in etwa so, als wenn ich jetzt als schwuler Mann bei einem heterosexuellen Mann einen Ehering am Finger gesehen habe, bis 2017, und dann sage, boah, ey, kannst du den mal abmachen? Ich will echt nicht wissen, was du im Bett machst. Das ist sozusagen völlig absurd, von einem alltäglichen Lebensumstand auf das zu kommen, was da im Bett passiert. Weil er macht mit seinem Ring oder hat bis 2017 mit seinem Ring seine sexuelle Orientierung sichtbar gemacht. Und ich habe da sofort ein Sexualitätskopfkino. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist tatsächlich, und das versuchen wir immer wieder zu vermeiden, es gibt super viele queere Menschen, die, wenn sie über sexuelle Orientierung sprechen, trotzdem von ihrer Sexualität sprechen. Das ist halt so Allgemeinsprech. Das führt aber auch mit dazu, dass natürlich bestimmte Assoziationen gegenüber angestoßen werden, weil natürlich dieses Wort Sex, Sex, Sexualität, das ist immer super präsent und stößt natürlich bestimmte Gedankengänge an. Aber grundsätzlich hat es ganz viel damit zu tun, welche Assoziation hat mein Gegenüber bei so einer Aussage eigentlich?
Ich ergänze nochmal einen Punkt, wo ich auch gedacht habe, wenn jemand sagen würde, ich bin heterosexuell, würde er ja nie auf die Idee kommen, dass das irgendwie was mit dem Schlafzimmer zu tun haben könnte. Also niemals, ja. Nie. Aber wenn man es umdreht, wird sofort das Schlafzimmer bemüht. Das ist einfach, ja, eigentlich ist es albern, aber man muss sich dessen halt bewusst werden. Wie hätte diese Situation aus eurer Beratungsperspektive optimal gelöst werden können? Ich habe gesagt, da waren mehrere Personen, haben dieses Gespräch mitbekommen. Ich habe dann dazu Stellung genommen und habe solche ähnlichen Dinge gesagt, wie ihr, nicht ganz so schlau, aber in die Richtung, wie ihr das jetzt gerade gesagt habt. Wie hätte das im Welcoming-Out-Sinne noch besser laufen können? Andere Leute haben sich dazu nicht geäußert in dem Moment, daraufhin möchte ich hinaus.
Also schön ist natürlich grundsätzlich, wenn Verbündete, egal ob sie sich jetzt mit einem Symbol von Welcoming-Out sichtbar machen oder nicht, sich stärker positionieren. Das ist etwas, was in unserer jetzigen Zeit ungemein wichtig ist. Das ist sozusagen auch dahingehend von Bedeutung, weil natürlich Leute, die jetzt vielleicht auch nicht nur so über so ein Stereotyp stolpern, wie in deinem Beispiel, sondern die auch wirklich eine queerfeindliche Absicht verfolgen, das zunehmend offen tun, weil sie das Gefühl haben, das ist in Ordnung. Ich erlebe keinen Widerspruch. Das ist gesellschaftlich toleriert, vielleicht sogar akzeptiert. Und sowas lässt sich natürlich nur einhegen, wenn Menschen sich positionieren. Und dabei geht es jetzt nicht um die dicke Moralkeule, dass du jedes Mal aktivistisch irgendwo eine Diskussion vom Zaun brichst, sondern es geht um eine kurze Positionierung nach dem Motto, boah, finde ich gar nicht witzig oder sehe ich komplett anders, um den Leuten zu zeigen, also mit dieser Meinung oder Einstellung, die du hier öffentlich kundtust, bist du eher in der Minderheit. Das passiert viel zu wenig und das führt auch dazu, und wir sehen es ja auch, wenn wir uns rechtspopulistische Diskurse angucken, dass auch in anderen Kontexten solche Menschen den Diskurs bestimmen, obwohl sie eigentlich in der Minderheit sind. Ich mache es mal fest an einem schönen Beispiel, Hate Speech bei Social Media. in den Kommentaren. Jemand postet irgendwas und dann geht's los. Wenn du dir das anguckst, die Kommentare, da hast du 50-60% häufig auch negative Kommentare, wenn es jetzt um queere Themen oder so geht. Und du bekommst den Eindruck, hier spricht die Mehrheit. Mhm. Wenn dann aber manchmal Leute sich die Zeit nehmen und da mal differenziert gegensprechen, Gegenrede halten, dann und sich dann mal die Like-Zahlen von dem Kommentar anguckt, dann hast du bei diesen Hate-Speeches vielleicht 5-6 Likes und bei diesen Gegenreden, die von der reinen Anzahl her weniger sind, hast du dann aber auf einmal 500 Likes. Ja. Und hier passiert etwas, die schweigende Mehrheit, um das mal so zu bemühen, positioniert sich, aber macht sich halt auch nicht die Mühe, alle hauen einen Kommentar raus, sondern, oh ja, der sagt das, was ich auch denke, gefällt mir. Und das in den Live-Alltag übertragen, das müssten Menschen mehr machen. Sie müssten sich stärker positionieren. Das würde viel bringen.
Und ich kann es von mir sagen, das ist tatsächlich ein Wunsch nach da draußen, in dem Moment anderen Leute zur Seite zu stehen und was dazu zu sagen. So wie man vielleicht einer älteren Person, die nicht mehr so gut zu Fuß ist, über die Straße hilft, kann man queeren Personen in dem Moment einfach unter die Arme stützen oder greifen im übertragenen Sinne und dazu Stellung nehmen. Ist nicht so schwierig eigentlich und sollten wir tun viel häufiger.
Absolut. Und ich will auch das Thema gar nicht verwässern. Ich will einfach auch an der Stelle noch darauf hinweisen, das kannst du generell machen bei Menschen, die, sag ich mal, menschenfeindlich angefeindet werden.
Total, natürlich.
Stichwort Rassismus, Antisemitismus oder auch Sexismus. Grundsätzlich ist es total einfach, auch als Person, die nicht von dieser Art der Menschenfeindlichkeit betroffen ist, sich dazu zu positionieren. Das hilft sehr.
Ich möchte nochmal, Vanessa, auf das Thema, und das habe ich damals von dir gelernt, glaube ich. Wir haben uns nämlich kennengelernt, fiel mir ein, in einer Talkrunde, glaube ich. Das war in einem Pride Month, hat ein Unternehmen eine Talkrunde gemacht, wo du dran teilgenommen hast und ich habe die moderiert. War das so? Ich glaube, ja. Mhm. Genau. Und da in der Vorbereitung habe ich, glaube ich, von dir gelernt, dass es eben nicht nur ein Coming-out gibt, sondern dass es eben immer wieder Coming-outs gibt. Was ich am Anfang, obwohl ich selber schwul bin, nicht wusste. Also das klassische Coming-out ist sozusagen ich und meine Familie. Ich mache es mir klar und äußere es dann gegenüber zum Beispiel meiner Family. Das ist so das erste große Coming-out, oder? Und dann gibt es aber noch mehrere, darauf möchte ich hinaus, dass du vielleicht einfach uns mal erklärst, wie funktioniert das?
Also,
ich sehe schon, ich habe irgendwas falsch gesagt. Nein. Ich habe das genau. Fall. Doch, ich habe es gesehen an deinem Blick.
ich hing am klassischen Coming Out, als gäbe es das so. Ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, ist ein inneres und ein äußeres Coming Out. Vielleicht. So. Genau. Fangen wir da an für alle, die damit nicht so in Kontakt sind. Und das Innere, so wie es schon sagt, ist sozusagen der Moment, wo ich mir selber darüber bewusst werde, dass ich der queeren Community angehören könnte oder das tue.
Und um das ganz deutlich zu sagen, das ist keine Entscheidung, die man an einem Nachmittag trifft. Vielleicht trifft man die Entscheidung an einem Nachmittag, aber das ist ein Prozess, der bei vielen Leuten sehr, sehr lange und sehr intensiv ist.
Genau. Das ist das eine, womit es losgeht. Und dann, selbst wenn ich es über mich weiß, also dass es so ist, heißt es ja noch nicht, dass ich mit jemand anderem darüber gesprochen habe. Also so als Beispiel, du sagst, ich fange an darüber nachzudenken und das Erste, was ich mache, ich werfe das so als Thema in meinen Freundeskreis ein und sag so, ja, lass mal drüber diskutieren. Wie seht ihr das? Sondern es ist ein sehr innerer und sehr häufig sehr anstrengender Prozess, weil das natürlich ganz viele Fragen aufwirft. Ne? Also wir haben so, wie werden vielleicht Reaktionen sein? Ist es so? Es fällt oft auch in die Zeit der Pubertät, da stellt man sich ja nun viele Fragen über das eigene Selbst, die Probleme, die damit kommen. Springend bleibt aber im Prinzip, wenn ich dieses innere Coming-out habe, bis zu meinem äußeren Coming-out, vergehen durchaus, und das ist eben nach wie vor so, können durchaus Jahre vergehen. Mhm. Und das äußere Coming-out, und zwar ist das egal, ob ich das jetzt in der Familie zuerst mache, meinem besten Freund gegenüber oder wen auch immer ich mir dafür aussuche, können Jahre vergehen. Und erst dann erzähle ich es überhaupt das allererste Mal einem anderen Menschen. Das ist sozusagen dieses äußere Coming-out. Wenn man es jetzt geschichtlich nimmt, habe ich also mein inneres Coming-out. Irgendwann habe ich mein äußeres Coming-out. Und dann ist es eben nicht so, wie du angesprochen hast. Dann bin ich damit durch. Ne? Mhm. Also ich nehme mich als Beispiel, um es zu veranschaulichen. Ich habe tatsächlich, wir haben neulich mal wieder darüber gesprochen. Es hat einfach bei mir 8 Jahre gedauert. Ich habe sozusagen mit 16 mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht. Und gut, mit 24 habe ich das allererste Mal einer anderen Person erzählt. Und dann ist es ja nicht so, weil genau, ich weiß noch heute, ich habe das einer meiner besten Freundinnen erzählt und dann war es ja nicht so, dass es vorbei war, sondern dann kam es vielleicht so, wie du gesagt hast, zum Klassischen, dann habe ich es meiner Mutter erzählt. Einen Tag später habe ich es meinem Vater erzählt. Und auch heute ist es, wo ich jetzt wirklich so lange auch in der, Markus hat es gesagt, in der queeren Community Arbeit tätig bin, also eigentlich eine Berufslesbe bin, weil es sehr viel um dieses Thema sexuelle Orientierung bei mir auch persönlich geht, gibt es immer wieder diesen Moment des Coming-Outs. Und zwar, keine Ahnung, ich fahre in Urlaub, bin mit meiner Frau unterwegs. Welches Zimmer bestellen wir? Wie reagieren wir darauf, wenn wir angesprochen werden? Das heißt, so wie du sagst, es passiert immer und immer und immer wieder. Und
es ist immer wieder eine Entscheidung, ne? Es ist immer wieder eine Entscheidung. Darauf möchte ich hinaus. Das ist sozusagen immer wieder von neuem überlegt man sich und es ist eine Risikoabwägung.
Genau, es ist der kurze Moment des Zögerns und das ist eigentlich, würde ich sagen, so hart, dass es selbst bei mir, wo ich sicher bin, mein Umfeld weiß, meine Familie weiß es, ich arbeite in dem Bereich, ist es trotzdem der Moment des kurzen Abwägens. Und ich finde, und das möchte ich nochmal sagen, das ist so wichtig für mich und warum auch Welcoming Out entstanden ist. Das eine sind 8 Jahre. 8 Jahre und ich glaube wirklich, hätte mir jemand das Welcoming Out Symbol gezeigt oder mich darauf angesprochen, also irgendwie die offene, akzeptierende Einstellung sichtbar gemacht, wären es nicht 8 Jahre gewesen und ich wäre mir nicht so unsicher gewesen. Und so wie Markus gesagt hat, für das Gegenüber ist das häufig ein kleiner Schritt, weil die Einstellung ja schon da ist. Die Person nur nicht weiß, dass es so ein elementar wichtiger Moment ist. Und das ist auch das, was wir oft haben. Die meisten queeren Menschen erinnern sich an die eine Person, die signalisiert hat, dass sie eine offene Einstellung hat. Und das ist vielleicht die Person, wo man dann dieses, von dem ich gesprochen habe, dieses erste Coming Out hat. Vielleicht auch nicht, aber ich würde trotzdem sagen, die meisten queeren Personen kennen diese eine Person, zu der sie hätten gehen können oder zu der sie dann auch gegangen sind, von der sie wussten, dass es dieser, jetzt sagen wir mal, sichere Hafen für diesen Moment ist. Und das ist, und das glaube ich, wissen auch viele Leute nicht, logischerweise, wenn sie jetzt keinen Kontakt direkt zu queeren Menschen haben oder schon mal darüber gesprochen, das ist ein krasser Moment für beide. Für mich ist es, dass ich einer Person wirklich vertraue. Ohne es richtig groß zu machen, aber das ist so. Ich vertraue der Person dann ja was Persönliches an, von dem ich, wie du sagst, nicht so genau weiß, wie das Risiko ist, außer sie hat sich schon mal, sagen wir, sichtbar positioniert. Und das ist eigentlich, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, was ich auch wichtig finde von Welcoming Out, das ist ein total schöner Moment. Eigentlich für beide. Man darf sich das auch ins Bewusstsein rufen. Das ist ein total schöner Moment. Mir bringt jemand Vertrauen entgegen. Ich schenke jemandem Vertrauen. Und das kann je nachdem, ob es jetzt dann nach 8 Jahren ist oder so wie heute vielleicht häufiger, kann es ein größerer oder kleinerer Moment sein. Aber es ist eigentlich ein wirklich schöner Moment für beide. Es darf für beide ein schöner Moment sein. Das ist ein gutes Zeichen.
Finde ich sehr toll, dass du das nochmal anders bewertest, sozusagen nicht nur problematisierst, dass wir über hier ein Problem sehen, sondern dass wir eben auch über Vertrauen reden. Markus, ihr habt dolle Kunden. Nee, Kunden sind es nicht.
Patrons.
Patrons. Otto ist dabei, also die Unternehmensgruppe Otto-Gruppe. Beiersdorf ist dabei, HSV, Airbus, H&M, Hamburger Sparkasse, Techniker Krankenkasse, Feuerwehr Hamburg. Also das sind Riesennamen. Das sind großartige Unternehmen, die euch unterstützen. Warum unterstützen die euch eigentlich?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Gründe. Der eine vordergründigste, würde ich denken, ist tatsächlich aus Überzeugung für die Sache. Das hat auch nochmal, oder wie komme ich zu dieser Einschätzung? Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir uns noch einmal angucken müssen, was machen die Patrons eigentlich wirklich? Also Patrons ist so ins Deutsche frei übersetzt sowas wie eine Schirmorganisation. Ja, so wie Mariam Blumenthal unsere Schirmherrin ist, sind das unsere Schirmorganisationen, die uns dazu in die Lage versetzen, in die Gesellschaft zu wirken. Vanessa hatte es vorher schon gesagt, wir adressieren ja immer die Einzelperson. Wir möchten Menschen unser Symbol bekannt machen und auch zugänglich machen. Letztlich geht es darum, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, die das Symbol nutzen. Und dafür brauchen wir natürlich unglaubliche Reichweite und unglaubliche Ressourcen. Und die kriegen wir durch unsere Patrons. Das heißt also, die Patrons wirken mit uns in Gesellschaft vor allen Dingen. Natürlich wirken sie auch nach innen, aber sie wirken vor allen Dingen mit uns in die Gesellschaft allgemein. Das bringt mich aber auch zu dem zweiten Punkt. Sie wirken eben auch nach innen. Das heißt, Mitarbeitende werden eingeladen, unser Symbol zu nutzen. Die Patrons positionieren sich als Unternehmen auch zu dieser Frage. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was durchaus attraktiv für viele Organisationen und Unternehmen ist, sich in diesem Bereich zu engagieren. Jetzt könnte man denken, okay, mit Blick auf den Backlash rund um Donald Trump oder rechtspopulistische Regierungen weltweit, ist das eigentlich noch so? Wenn man sich aber aktuelle Studien anguckt, ist es nach wie vor so, dass das eher positiv zu bewerten ist und dass auch eher die Mehrheit das immer noch als Benefit für sich sieht. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu tun. Also mit Blick auf Fachkräftegewinnung, mit Blick darauf, die Mitarbeitenden längerfristig auch ins Unternehmen zu binden, mit Blick auf auch auf queere Mitarbeitende, die sich nicht mehr verstecken müssen, deswegen besser performen, seltener krank sind, weil es ihnen besser geht.
Es gibt also eine Wirkung nach außen und es gibt aber auch eine Wirkung nach innen. Also deswegen ist es sozusagen von vielen Seiten so positiv. Wir müssen uns aber auch die Frage stellen, es dauert nicht mehr lange, dann haben wir wieder den Pride Month, der ist im Juni, glaube ich, Juni, wo die große pinke Waschmaschine angestellt wird und diverse Unternehmen sich der LGBTQI-Plus-Community zugehörig fühlen und zeigen, aber auch nur für 30 Tage oder 31 Tage, ich weiß nicht, wie viel der Juni hat. Wir reden da von Pinkwashing. Wie könnt ihr denn sicherstellen, dass ihr mit Welcoming Out nicht als Pinkwashing-Tool genutzt werdet, Vanessa?
Ha, bevor Markus vielleicht gleich was zur Sicherstellung von Nicht-Pinkwashing sagt, möchte ich noch einmal kurz werben, und zwar ein bisschen vorsichtig zu sein mit diesem Pinkwashing-Vorwurf, weil ich selber stelle mir auch immer die Frage, wer beurteilt denn wann, ob etwas Pinkwashing ist oder nicht? Also du hast zwar gesagt, oder es stimmt ja, ganz viele Unternehmen steigen im Juni voll ein und sind danach gefühlt nicht sichtbar, bedeutet aber auch aus meiner Erfahrung, heißt nicht unbedingt, dass sie nicht trotzdem aktiv sind. Das ist so für mich ein wichtiger Punkt, weil auch sagen wir in unserer Arbeit, mir oder uns das Niedrigschwellige auch super wichtig ist. Ich finde, einzuladen, einen ersten Schritt zu machen, bedeutet ja noch nicht super, super professionell mit allem zu sein. Das heißt, auch ein Unternehmen, das zum Beispiel einen ersten Schritt macht, und jetzt geht es gar nicht um Welcoming Out, sondern nur so einen ersten Schritt macht, macht sich ja zumindest auf den Weg, kann man sagen. Deswegen, wie gesagt, ich persönlich finde, immer ein bisschen genauer darauf hinzuschauen, wer sagt eigentlich wann, etwas Pinkwashing ist oder nicht. Auch weil ich manchmal finde, auch sehr Sichtbare sind nicht unbedingt nicht pinkwashend unterwegs, wenn man es so nimmt. Also das ist, glaube ich, einfach die Schwierigkeit, oder möchte ich zumindest sagen, das ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil ich mich schon freue, wie gesagt, wenn sich jemand, eine Person oder so auf den Weg macht, und es kann am Anfang trotzdem so sein, dass es nicht überzeugend ist oder noch nicht tief genug ist oder sonst wie.
Sehr verbindend, und du hast völlig richtig, auch hier ist Differenzierung angesagt. Sehr gut. Ich lerne einiges dazu. Markus.
Stichwort dazulernen. Ich persönlich benutze lieber den Begriff Rainbow Washing, weil das beschreibender ist, weil es geht ja um den Rainbow, der häufig verwendet wird in den Logos. Pinkwashing ist ja dann auch immer so eine, das kommt ja eher vom Pink, Zuschreibung Schwule, ja, tragen gerne Pink und so. Deswegen, ich persönlich mag eher Rainbow Washing. Stichwort, wie stellen wir sicher, dass es kein Rainbow-Washing ist? Also was ist denn Rainbow-Washing? Ich habe da eine für mich sehr konkrete Antwort drauf. Rainbow-Washing bedeutet in meiner Wahrnehmung, dass ein Unternehmen suggeriert, etwas zu sein oder zu tun, was es de facto nicht macht. Ja. Und bei uns als Patron gibt es ja entsprechende Kriterien. Die sind allerdings weniger auf queerfreundliche Maßnahmen im Unternehmen. Das hat aber damit zu tun, dass Patron zu sein nicht bedeutet, der queerfreundlichste Arbeitgeber auf dieser Welt zu sein, sondern es bedeutet, sich einem Bündnis von Organisationen anzuschließen, die dabei helfen, mit uns gemeinsam das Symbol bekannt zu machen. Unsere primäre Zielgruppe sind Einzelpersonen, die sich mit unserem Symbol verbündet zeigen sollen. Dafür wollen wir es in der Gesellschaft bekannt machen, und die Unternehmen helfen dabei. Sie sind Verstärker, wenn man so möchte. Und es geht jetzt uns primär nicht darum, eine queerfreundliche Arbeitsatmosphäre zu erzeugen. Das machen wir nebenbei so ein bisschen. Wir bieten auch Fortbildung an. Aber das ist nicht unsere primäre Mission. Und vielleicht, um das nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie stellen wir das sicher? Wir stellen es durch die Kriterien sicher, die darauf abzielen. Das heißt also, ein Unternehmen, das uns dabei unterstützt, etwas Positives für queere Menschen zu tun, macht genau das. Es unterstützt uns dabei, etwas Positives für queere Menschen zu tun, und die Patrons behaupten auch nichts anderes zu sein. Von daher passt das, was sie tun, und das, was draufsteht, einfach zusammen und ist für mich kein Pinkwashing.
Großes Lob an dieser Stelle. Ich finde, ihr seid die absoluten Klischeekiller. Das ist toll. Also ihr seid so differenziert und ich finde wirklich, das muss ich an der Stelle mal sagen, ihr geht so offen mit den Themen um, dass ihr auch sagt, auch wenn ein Patron muss nicht der queer-freundlichste Arbeitgeber auf der Welt sein. Weil das nimmt natürlich auch möglichen Unternehmen einen gewissen Druck. Und sie gehen vielleicht eher los, finde ich wirklich beeindruckend. Vielen Dank dafür. Wie sehen die konkreten Aktivitäten im Jahre 2026 aus? Ich schiele mal von Hamburg nach Süddeutschland. Markus, du hast dich auf den Weg gemacht, zusammen mit Vanessa, nach München.
Genau. Vanessa hat es eben schon angedeutet. Wir sind ja hier in Hamburg gestartet vor 3,5, knapp 4 Jahren. Und 2025 waren wir das erste Mal deutlich über Hamburgs Grenzen hinaus tätig, sprich in Schleswig-Holstein, Lübeck vor allem, aber auch in weiteren kleinen Städten. Und das Ziel von uns war es immer, das Symbol von Welcoming Out eigentlich deutschlandweit bekannt zu machen. Und das ist natürlich ein Marathon und kein Sprint, aber wir gehen jetzt in die nächste Etappe und tatsächlich haben wir uns jetzt bewusst dafür entschieden, München als neue Fokusstadt zusätzlich zu Hamburg und eben auch Schleswig-Holstein uns vorzunehmen, wenn man so möchte. Das heißt, dieses Jahr 2026 werden wir im angesprochenen Pride Month unseren Kickoff in München haben. Das heißt, wir werden wie in Hamburg auch eine Button-Spot-Struktur etablieren. Button-Spot bedeutet öffentlich zugängliche Orte, wo dieser Aufsteller, den du da neben dir stehen hast, wo die stehen, wo Menschen einfach hingehen können, sich kostenlos Buttons, Aufkleber und so weiter abholen können, um sich eben Verbünde zu zeigen. Wir schauen, dass wir Patrons, also unterstützende Organisationen vor Ort gewinnen und wir sind auch mit Aktivitäten dort. Das heißt, wir sind mit einem Truck und einem Stand auf dem Münchner CSD. Wir machen aber auch Events für unsere Patrons und sind auch mit digitalem Out-of-Home-Marketing in München, in der Stadt zu sehen. Das heißt also wirklich, wir versuchen, in den Straßen im Alltag der Menschen sichtbar zu werden und eben dann auch die Menschen in München für unsere Sache zu gewinnen.
Und ihr werdet in diesem Jahr noch sichtbarer, denn, und da springt mein Herz schon wieder, ihr startet in diesem Jahr mit einem Videopodcast. Ich glaube, der genaue Release-Datum gibt es noch nicht, aber das wird irgendwie so Ende Frühling oder sowas, Anfang Frühsommer sein. Da müsst ihr natürlich jetzt ein ganz, ganz kleines bisschen mal irgendwie Sneak Preview machen und mal verraten, um was geht es denn da?
Es geht um Themen rund um den Welcoming Out Podcast. Also der Podcast heißt Welcoming Out, der Podcast. Höchst kreativ, aber...
Nee, das ist super wichtig. Es muss drin sein, was draufsteht. Genau. Das ist etwas, was ich allen predige. Von daher habt ihr das schon richtig gemacht. Mit dem wunderbaren Kollegen Henrik Menken, der das Ganze hier in Hamburg... Genau. Also er lebt auch in Hamburg. Kollege von mir, Moderator, der das Ganze moderiert.
Genau, von dem kam auch jetzt nochmal der Stein des Anstoßes. Witzigerweise hatten wir, als wir damals mit dir zu unserer Anfangszeit schon zusammengearbeitet haben, schon die Idee von einem Podcast. Das hat sich dann aber durch eine sehr lange To-Do-Liste immer wieder weiter nach hinten geschoben. Henrik hat dann aber das Thema angestoßen und eben auch bereit erklärt, hier Coworking zu machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir ziehen das jetzt durch.
Super.
Es wird viele...
Ist ein Videopodcast, ne?
Es ist ein Videopodcast, genau. Also es wird auch Audio-only veröffentlicht werden, aber es wird auch die Videovarianten geben. Und wir nutzen halt unsere Ressourcen. Das heißt, es gibt drei Drehorte, unter anderem bei unseren Patrons Otto und auch beim HSV, wo wir dann einfach mit unterschiedlichsten GästInnen ins Gespräch zu Themen rund um Welcoming Out, aber auch vertiefende Themen wie generell Coming Out, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt mit Deep Dives und so weiter verbinden. Das heißt, Wir haben unsere Testimonials, viele unserer Testimonials sind dabei, eben auch aus der InfluencerInnen-Szene, aber auch zum Beispiel Professor Dr. Dominik Frohn, eine Koryphäe, wenn es um Forschung im Bereich Queerness im Jobkontext geht. Das heißt, es gibt da auch richtige Deep Dives. Und so versuchen wir das Thema von möglichst vielen Seiten in 10 Episoden in der ersten Staffel zu beleuchten.
Richtig toll. Es gibt ein Newsletter von euch, also wer, kann man sich da eintragen bei euch auf der Seite? Kann man. Wer Lust hat, sich darüber informieren zu lassen, der trägt sich bei euch auf der Newsletter-Liste ein, steht alles in den Shownotes auch drin. Und einen kurzen Abschluss. Ich würde gerne von euch beiden wissen, was ist denn eigentlich so ein schöner Moment, der euch zeigt, dass dich die Arbeit so sehr lohnt und der euch motiviert, genau das zu machen, was ihr macht. Wer möchte anfangen? Vanessa überlegt noch. Markus?
Dann fange ich an, kann doch direkt an den Newsletter kurz anknüpfen. Man kriegt natürlich auch aktuelle Informationen generell über unsere Website und auch bei Social Media. Instagram und LinkedIn sind hier unsere Hauptkanäle, also einfach mal nach Welcoming Out suchen.
Hat er jetzt folgen. Meine Frage beantwortet? Nee, glaube ich.
Nee, da komme ich jetzt drauf.
Ich habe hier mit Profis zu tun. Ich weiß. Was motiviert dich? Welche Situation motiviert dich?
Okay, also ich sag dir ganz ehrlich, das, was mich persönlich am meisten berührt hat, ist nicht die Sache, die mich am meisten motiviert, aber am meisten berührt hat mich vor einem guten Jahr, bin ich zu meiner Schwester nach Oldenburg gefahren und bin in Bremen am Bahnhof umgestiegen und dann ist vor mir eine junge Frau mit unserem Button am Rucksack gelaufen. Das fand ich schon toll, sehr toll, diesen Button dann auch in, ich nenne es mal, freier Wildbahn zu sehen und dann sogar außerhalb von Hamburg, das war schon richtig toll.
Hast du sie angesprochen?
Ich wollte, aber sie war super zackig unterwegs und ich hatte nur 3 Minuten Umsteigezeit, deswegen, aber ich habe im Vorbeirennen noch schnell den Button auf dem Rucksack abfotografiert und dann zumindest eine kleine Erinnerung für mich gehabt. Aber was mich sehr motiviert oder zeigt, dass es funktioniert, sind so Reaktionen. Wir sind ja auch sehr viel auf Straßenfesten unterwegs, einfach um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und da gibt es eigentlich 2 Arten von Reaktionen oder die mir hängen bleiben. Das eine sind einfach queere Menschen, die vielleicht auch schon, sag ich mal, 40 plus sind, die sagen, boah, sowas hätte ich mir in meiner Jugend gewünscht. Das hätte mir so viel geholfen. Das freut mich einmal so aus Sicht der queeren Community. Und zum anderen erlebe ich aber auch Menschen, die sagen, ich benutze den Button oder ich benutze den Aufkleber, ich benutze generell das Symbol und hatte tolle Erlebnisse damit, häufig auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Eine Person, die mich mal hier auch auf dem Straßenfest angesprochen hat, auch aus Bremen witzigerweise, vielleicht müssen wir auch mal nach Bremen Outreach machen, die sagte, ich war mit der Regionalbahn unterwegs und saß in so einem Vierersitz und da hat sich eine Person zu mir gesetzt. Ich hatte den Aufkleber auf dem Handy und war, wie junge Menschen sind, viel am Handy. Und die Person hat mich darauf angesprochen und meinte, dass sie das Symbol gesehen hat, dass sie es super findet und dass sie sich hier jetzt als nicht-binäre Person deutlich sicherer fühlt in diesem Vierersitz.
Wow.
Und das sind sowas habe ich häufiger gehört, aber das finde ich toll, wenn Leute darauf angesprochen werden. Und das erleben wir auch von anderen, die wir kennen, die immer sagen, dieses Symbol regelmäßig nutzen. Ich werde darauf angesprochen auch. Und ich glaube, es ist aber nicht nur dieses darauf angesprochen werden. Ich glaube, queere Menschen nehmen das wahr und fühlen sich einfach sicherer. Ich hatte das zum Beispiel auch letztens, ich war am Berliner Tor hier umgestiegen und hatte mein Hoodie an und mir kam einfach jemand entgegen, hat mich richtig angestrahlt. Und es war... Ich habe es zumindest jetzt nicht auf mein charmantes Aussehen, meinen charmanten Vibe bezogen, sondern tatsächlich auf diesen Hoodie. Ich weiß aber nicht, ob es das dann war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, einige Leute finden es einfach schön, wenn Menschen sich positionieren.
Dankeschön, Markus. Vanessa, zu Ende gedacht? Ja, hast du eine Situation gefunden?
Ich habe auch, glaube ich, 2 Sachen. Das eine ist, als Markus und ich diese Idee hatten, haben wir ja überlegt, wie adressieren wir vielleicht auch mal eben nicht nur die queeren Menschen, für die wir ja da auch davor schon hier in Hamburg gearbeitet haben, sondern dieses Umfeld. Und was würde wirklich was nochmal zum Positiven verändern? Und deswegen sind die Momente, wo ich von der Idee von Welcoming Out erzähle und eine positive Rückmeldung bekomme und jemand sozusagen eingeladen bekomme, dazu teilzunehmen, also sich sichtbar zu machen, sind für mich jedes Mal so, also pushend und einfach schön, weil ich denke, krass, vielleicht haben wir es jetzt wirklich geschafft, dass eben dieser Moment des Coming-Outs für jemand wirklich leichter wird. Und wir haben jemand anderen, der vielleicht gedacht hat, er hat gar nichts damit zu tun oder sie hat gar nichts damit zu tun oder so, eingeladen mitzumachen. Und die Rückmeldung ist auch noch positiv. Das sind sozusagen so 3 Punkte, die wirklich mich dann berühren, wenn ich dann mir kurz Zeit nehme, das wirken zu lassen. Und das andere ist, dass als Markus und ich gestartet haben, wir überlegt hatten, okay, wer kann uns helfen, weil wir sind 2 und wir haben zwar schon laute Stimmen, aber wir brauchen ja ein bisschen mehr Unterstützung. In dem Fall dann die Patrons oder auch andere Personen, die dann wirklich mitmachen und die immer noch total committed sind, mit uns diese Idee voranzubringen, alle ihre Ideen, was uns auch wichtig, ihre Kompetenzen mit einzubringen, je nachdem, wo sie tätig sind. Und wirklich an Bord zu bleiben, obwohl, wir hatten es vorher auch, die Zeit nicht unbedingt einfacher werden und es sicher auch Gelegenheit gegeben hätte, abzuspringen. Nee, wir gemeinschaftlich wollen zusammen was erreichen und das bleibt dabei und die Leute sind weiterhin an Bord und das ist mir, das zeigt, dranbleiben und sich auch darüber freuen, dass man eben diese PartnerInnen gewonnen hat.
Ich bin ein Fan von euch. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und danke für die Zeit und dieses schöne Gespräch, was wir geführt haben. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich.
Ja.
Was für eine großartige Initiative Welcoming Out ist. Und auch wenn du vielleicht nicht direkt betroffen bist, weil du dich nicht als queer identifizierst, war es vielleicht eine Episode, die dir gefallen hat und die auch nochmal ja, neue Ideen, neue Impulse, neue Erkenntnisse gebracht hat. Das würde mich jedenfalls sehr freuen. Das war mein Wunsch für diese Episode im Rahmen dieser wunderbaren Aktion des Podcaston. Der geht noch bis zum 20. März auf der Seite podcaston.org. Findest du andere Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschsprachigen, aber auch aus dem internationalen Raum, die sich an dieser Aktion auch beteiligen und die wiederum ganz großartige andere gesellschaftlichen Organisationen, Unternehmen und Initiativen vorstellen. Schau mal vorbei auf der Seite, vielleicht findest du da noch etwas, was dich interessiert. Vielen Dank heute für dein Interesse. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Nächste Woche sehen wir uns und hören wir uns wieder am Freitag mit einer normalen Episode der Interviewhelden. Alles Liebe.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.